Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Es ist die 68. Vierschanzentournee, die heute in Oberstdorf eröffnet wurde. Gleich sprechen wir mit dem Sieger der Tournee von 2011, mit Thomas Morgenstern. Wenn die Tournee startet, dann geht das Jahr zu Ende. Deshalb nehmen wir uns heute Zeit, auf ein abwechslungsreiches Sportjahr zurückzublicken. Angefangen mit der Handball-WM im letzten Januar, über viele sportliche Wettkämpfe, aber auch Skandale bis hin zu den sportpolitischen Themen des Jahres 2019. Vor 110 Jahren, da wurde am Schattenberg in Oberstdorf die erste Skisprungschanze gebaut. Danach wurden immer größere errichtet und erweitert. Seit 1953 beginnt hier die Vierschanzentournee. So auch heute, und zwar mit der Qualifikation zum ersten Wettkampf morgen. Edgar Endres kennt das Ergebnis.
Gleich drei Deutsche schaffen es vor über 15.000 Fans in die Top 6. Der Beste in einem komplizierten Windspringen ist Stefan Laie als Dritter. Der Willinger scheint pünktlich ebenso wie Markus Eisenbichlauf Rang 5 raus aus der Formkrise. Deutschlands bisher bester Springer Karl Geiger wird Sechster. Insgesamt überstehen 9 von 12 Springern die Quali und dürfen morgen beim Auftakt mitspringen. Der einzige Wermutstropfen ist das Scheitern von Richard Freitag, dessen Form komplett weg ist. Am besten springt auf der Schattenbergschanze Stefan Kraft. Der Österreicher gewinnt vor Junjiro Kobayashi und gilt als Topfavorit für das Auftaktspringen.
Und das Springen verfolgt hat der zweimalige Oberstdorf-Sieger und Gewinner der Vierschanzentournee von 2011, Thomas Morgenstern. Guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend. Hallo.
Stefan Kraft ist der verdiente Sieger und der große Favorit für morgen, sagt unser Reporter. Stimmen Sie zu?
Würde bestätigen, ja. Nein, definitiv. Also es war, glaube ich, im Vorfeld schon so, dass Stefan Kraft und Ryo Kobayashi, würde ich mal sagen, die Hauptfavoriten jetzt einmal für die Tournee oder für die kommende Tournee sind. Ja, natürlich gibt es da noch einige große Favoriten, was man nicht vergessen darf. Wie zum Beispiel ein Karl Geiger halt natürlich, der Dritter im Gesamtweltcup ist und natürlich auch sehr großes Potenzial hat. Und natürlich den einen oder anderen, eben wie Kamil Stoch, Routinier, hat die Tournee auch schon gewonnen. Und vielleicht halt einer, der was man nicht so auf der Rechnung hat. Also die Tournee schreibt oft eigene Gesetze.
Da wird ja auch im sogenannten K.O.-Springen gesprungen. Morgen muss Stefan Kraft im ersten Durchgang gegen Gregor Schlierenzauer ran. Was sagt das für Österreich?
Ja, wird natürlich ein spannendes Duell. Vor allem für uns Fernsehzuschauer, sage ich jetzt einmal. Für die Springer an sich ist das natürlich jetzt kein Problem, gegen wen man da jetzt springt beim K.O.-Duell, weil ja doch der Lucky Loser oder im Prinzip beide auch weiterkommen können. Aber natürlich, wenn zwei Österreicher aufeinandertreffen und dann auch noch zwei recht namhafte, erfolgreiche Österreicher, dann ist das schon ein sehr, sehr spannendes Duell und ich freue mich auf das morgen ganz zum Schluss vom ersten Durchgang.
Spannend verläuft ja auch die ganze Saison. In den ersten 7 Springen gab es 5 verschiedene Sieger. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Genau. Es war, glaube ich, also so wie ich das natürlich mitverfolgt habe vom Fernsehen, es waren recht schwierige Wettkämpfe. Immer mit recht viel Wind im Spiel, also Wetterkapriolen und so weiter. Es war jetzt nie richtig konstant und ja, es hat auch noch nicht jetzt an der irgendein Springer, der was sich direkt abgesetzt hat von den anderen, der was in Überform, in einer Bombenform ist, in einem Flow-Zustand ist sozusagen. Das hat man jetzt noch nicht gegeben. Es ist sehr ausgeglichen. Es gibt die oberen Paar, sage ich jetzt nochmal, wie ein Kobayashi, eben wie ein Kraft, wie ein Geiger, die was im Gesamtweltcup da vorne sind, eben Stoch, Tande, die was sehr, sehr gute Ergebnisse machen und das recht konstant springen. Aber ja, natürlich so richtig Seriensiege haben wir jetzt in diesem Jahr noch nicht erlebt.
In den letzten beiden Jahren gab es ja bei der Tournee jeweils einen Sieger, der alle 4 Springen gewinnen konnte, 2-mal gleich hintereinander. Ist das mit dieser Ausgangsposition für Sie so gut wie ausgeschlossen dieses Jahr?
Ausgeschlossen würde ich jetzt nie sagen, aber es kommt jetzt immer darauf an, wie die Tournee verläuft. Morgen startet sie im Prinzip mit dem ersten Wettkampf und ich würde sagen, Oberstdorf ist einmal also ein richtiger Gradmesser, wo man die Tournee nicht gewinnen kann, aber man kann sie verlieren.
Und Sie selber haben ja 2-mal in Oberstdorf gewonnen. Was braucht man denn ganz besonders auf dieser Schanze?
Ich habe 2-mal in Oberstdorf gewonnen, eigentlich mit einem recht großen Vorsprung und habe 2-mal meinen großen Vorsprung in Garmisch wieder verloren. Einmal habe ich es durchziehen können, einmal bin ich Zweiter oder Dritter geworden. Aber Oberstdorf, ja, man braucht einfach gewisse Ruhe und natürlich das nötige Selbstvertrauen, um einfach gut in die Saison, in die Tournee starten zu können.
Die Vierschanzentournee ist ja auch für die, die nicht so viel mit Skispringen zu tun haben, das Skisprungereignis im Jahr. Wie elektrisiert verfolgen Sie das noch jetzt im Skisprung-Ruhestand?
Ja, schon sehr. Also ich verfolge natürlich Skispringen generell jedes Wochenende, schaue, dass ich irgendwo einen Fernseher finde oder eben mal selber an der Schanze bin. Ich werde bei die Wettkämpfe in Innsbruck und Bischofshofen eben vor Ort sein. Aber es ist schon Gänsehaut, wenn es wieder losgeht in Oberstdorf mit der Vierschanzentournee. Speziell heuer, wo es eigentlich das größte Highlight der Saison ist, weil es keine Weltmeisterschaften gibt, keine Olympischen Spiele. Und da geht es natürlich um Vierschanzentournee und um Gesamtweltcup. Und es ist natürlich das größte Ziel von jedem heuer.
Thomas Morgenstern live zum Auftakt der Vierschanzentournee. Danke Ihnen für dieses Gespräch zum Beginn mit der Qualifikation in Oberstdorf.
Danke auch.
Ebenfalls begonnen hat heute die neue Auflage der Tour de Ski, der Langläufer. Und darüber berichtet Volker Hirt.
Für die deutschen Athleten war es ein sehr gelungener Einstand in die Tour de Ski. Jonas Dobler aus Traunstein wurde im 15 Kilometer Massenstart 13. Genauso gut waren die deutschen Athletinnen unterwegs. 12. Viktoria Karl aus Zellamelis. Katharina Hennig aus Oberwiesenthal wurde 13. Zu einem Startzielsieg lief die Norwegerin Therese Johaug. Bei den Männern gewann der Russe Sergei Ustjugov vor dem in der Weltcup-Gesamtwertung führenden Favoriten Johannes Klabo aus Norwegen.
Beim Riesenslalom der Damen im österreichischen Lienz blieben die deutschen Starterinnen heute unter ihren Erwartungen, wie Erich Wartusch zusammenfasst.
Viktoria Riebensburg im ersten Durchgang mit einem groben Patzer beim ersten Geländeübergang. Sie ging mit fast 2,5 Sekunden Rückstand in den zweiten Lauf, der ihr allerdings ebenfalls nicht gut gelang. Riebensburg konnte sich zwar noch auf Platz 14 steigern, war aber maximal unzufrieden. Auch Marlene Schmotz konnte nicht an die Leistung vor Weihnachten anknüpfen, sie belegte den 22. Rang. Die Schlagzeilen des Tages gehören aber wieder einmal Michaela Schifrin. Die US-Amerikanerin war nach ihrem 17. Platz in Courchevel vor 2 Wochen noch völlig verzweifelt und ratlos. Nun gewann sie mit fast 1,5 Sekunden Vorsprung und 2 perfekten Läufen vor der Italienerin Marta Basino. Mit ihrem 63. Weltcupsieg ist Schifrin nun die zweiterfolgreichste Athletin der alpinen Skigeschichte.
Nach dem Sieg gestern bei der nachgeholten Abfahrt hat Dominik Paris aus Italien heute einen Heimdoppelsieg in Bormio gefeiert. Josef Ferstl, bester Deutscher auf Rang 21, meinte nachher, einfach kopieren könne man Paris nicht.
Ja, einen Domi zu kopieren wird schwierig. Erstens mal wiegt er ein bisschen mehr wie ich und er fährt einfach ja, konsequente, banale Linie. Klar schauen wir uns das an, aber jeder muss für sich selber wissen, wie er manche Stellen löst oder fährt. Ich denke, das Kopieren ist nicht immer ideal.
Thomas Dresen, gestern 9. platziert, trat heute zum Rennen nicht an. Megan Rapinoe. Vor wenigen Tagen wurde sie Weltfußballerin des Jahres. Ihre Wochen waren aber die im Sommer als Kapitänin der Weltmeistermannschaft aus den USA bei der WM in Frankreich. Aber auch als Vorkämpferin für Gleichberechtigung im Fußball machte sie Schlagzeilen und als lautstarke Kritikerin von US-Präsident Donald Trump. Die deutsche Mannschaft um Alexandra Popp musste Frankreich bei der WM nach einem 1:2 im Viertelfinale gegen Schweden verlassen.
Wir stehen jetzt quasi vor dem Nichts. Wir sind im Turnier raus. Wir haben die Olympia-Quali nicht geschafft. Ja, im Moment fehlen mir ein bisschen die Worte, muss ich sagen.
Die Worte wiedergefunden hat aber Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Ende ihres ersten Jahres auf der DFB-Trainerbank. Martina Knief hat mit ihr über 2019 gesprochen.
Das Lachen ist zurück im Gesicht von Martina Voss-Tecklenburg. Die ganze Anspannung, die bei der Weltmeisterschaft spürbar und sichtbar war, ist weg. Ein Turnier zehrt. Auch an einer so erfahrenen Trainerin. Jetzt sitzt sie da und spricht über das Jahr, ihr erstes als Bundestrainerin und über eine sehr anstrengende WM.
Ich habe selber gemerkt, dass dieses Jahr echt anstrengend war. Und das hat nichts mit einer Niederlage oder mit einem Sieg zu tun, sondern es wäre genauso anstrengend gewesen, wenn wir ein Spiel oder 2 Spiele mehr gewonnen hätten. Und es wäre genauso anstrengend gewesen, wenn wir 1 oder 2 Spiele mehr verloren hätten.
So richtig abgearbeitet ist die Weltmeisterschaft aber noch nicht. Dazu ist auch noch der Weihnachtsurlaub in Thailand nötig.
Du bist so voller Adrenalin. Das braucht dann im Anschluss klares Zeitfenster, wo du regenerieren kannst.
Und an der Aufarbeitung des Ausscheidens im WM-Viertelfinale gegen Schweden, inklusive der verpassten Olympiateilnahme, sitzt Martina Voss-Tecklenburg auch immer noch. Nur 1 von 14 Länderspielen hat die DFB-Auswahl im Jahr 2019 verloren. Aber eben das Entscheidende. Dennoch fällt das Fazit der Bundestrainerin positiv aus.
Ich bin immer noch froh und glücklich, dass ich mich gemeinsam auch für diesen Schritt entschieden habe. Es war ein intensives und tolles Jahr und diese WM war trotzdem ein Höhepunkt. Weil wenn man das nicht als Höhepunkt betrachtet, dann ist man in dem Metier auch falsch.
Der Abschluss des Länderspieljahres mit einem tollen Erfolg vor fast 78.000 Zuschauern im Wembley-Stadion gegen die aufstrebende Fußballnation und den WM-Vierten England hat allen gut getan. An den Inhalten für die Nationalmannschaft wird weiter kräftig gearbeitet. Aber Martina Voss-Tecklenburg arbeitet auch an sich selber mit externer Hilfe.
Ich glaube, gerade eine Person, die völlig branchenfremd ist, also gar nichts mit Fußball zu tun hat, sondern auf anderer Ebene, auf anderer Coaching- und Führungsebene arbeitet, kann unheimlich viele wertvolle Hinweise geben.
Aber eines ist für die Bundestrainerin ganz klar.
Die Martina bleibt die Martina. Was die Martina versucht zu verändern, ist permanent Optimierung zu schaffen.
Für den DFB insgesamt war dieses Jahr ein turbulentes. Das lag vor allem daran, dass wieder einmal ein neuer Präsident gefunden werden musste. Tim Brockmeier über den Rücktritt von Reinhard Grindel.
Am 2. April war seine Zeit abgelaufen.
Ich kannte die Marke der Uhr nicht und hatte keine Vorstellung von ihrem Wert.
Nach immensem internen Widerstand und mehreren Verfehlungen ist die Annahme einer Luxusuhr von einem undurchsichtigen ukrainischen Funktionär für DFB-Präsident Reinhard Grindel der eine Fehltritt zu viel.
Der Deutsche Fußballbund muss sich eine neue Führungsspitze suchen.
Nach nicht mal 3 Jahren Amtszeit ist also der nächste DFB-Präsident weg.
Ich trete vom Amt des DFB-Präsidenten zurück.
Nach Meyer Vorfelder, 20er Niersbach, ist Grindel der 4. in Serie, der unfreiwillig oder vorzeitig gehen muss. Eine Findungskommission muss her, beschließt der DFB. Diese soll den perfekten Präsidenten finden, erklärt DFB-Vizepräsident Rainer Koch.
Wir brauchen jemanden, der sowohl im Amateurlager als auch im Profilager auf Zustimmung finden kann, der allseits respektiert wird, der die Strukturen des Fußballs mit kennt und der gleichzeitig über unternehmerische Kenntnisse und Fähigkeiten mit verfügt.
Die Arbeit der Findungskommission wird von der Öffentlichkeit kritisch begleitet, verkrustet und intransparent, so die Vorwürfe. Ute Groth, Chefin eines Düsseldorfer Amateurclubs, bewirbt sich proaktiv, wird von der Kommission aber gar nicht erst in Betracht gezogen. DFL-Boss Christian Seifert erklärt.
Das ist ja hier keine Instagram- oder Twitter-Abstimmung, sondern es dreht sich darum, ein Profil zu entwickeln für eine hochkomplexe Aufgabe, die in den letzten Jahren, mit Verlaub gesagt, nicht unbedingt erfolgreich besetzt wurde.
Mitte August dann ist es soweit. Weißer Rauch. Der Kandidat ist gefunden.
Der Präsident von Bundesligist SC Freiburg Keller soll Nachfolger von Reinhard Grindel an der Spitze des Deutschen Fußballbundes werden.
Fritz Keller, erfolgreicher Geschäftsmann, Winzer, Hotelier, Gastronom und bis dahin Präsident des Bundesligisten SC Freiburg. Er soll es sein.
Es wird in der Zukunft keine One-Man-Show geben.
Seine Wahl 2 Wochen später an die Spitze des Verbandes erfolgt einstimmig. Der Keller beim DFB ganz oben.
Es ist mir Ehre, Verpflichtung und eine Herzensangelegenheit.
Mit der Wahl des 13. DFB-Präsidenten wird auch das Amt neu ausgerichtet. Nicht mehr so viel Macht, mehr repräsentativ als operativ, trotzdem aber weiter Gesicht und Stimme des Verbandes.
Also mein Lebensplan hatte eine andere Idee.
Die ersten Wochen Keller-Amtszeit gehen recht geräuschlos vorüber. Sehr öffentlich ist der Neue nicht. Er scheint mehr im Hintergrund zu arbeiten. Zu tun gibt es da eine Menge. Die Außendarstellung, das Image des Verbandes muss aufpoliert. Der Konflikt zwischen Amateuren und Profis moderiert werden. Interne Reformen dringend benötigt. Es liegt richtig viel an.
Ärmel hochkrempeln, Schuhe schnüren, Schienbeinschoner an, Stutzen hochziehen, Anpfiff.
Neuanfang 3.0, so könnte man es auch nennen. Tim Brockmeier über Fritz Keller, den neuen DFB-Präsidenten. Oft sprechen wir in unseren Sportsendungen hier im Deutschlandfunk ja übers Geld und das machen wir jetzt auch. An Geld gemessen war das Jahr 2019 nämlich ein gutes Jahr für den deutschen Sport. Der Trend hat sich bestätigt. Es gibt immer mehr Steuergeld vom Bund für den Spitzensport. Angefangen bei den Athleten, über die Trainer, aber eben auch für die Verbände. Die können sich auch über mehr Geld freuen. Ganz anders als noch vor einigen Jahren, als man im Sport noch stöhnte, weil der Bund nicht mehr allein als Zahlmeister auftreten wollte. Marina Schweizer beschäftigt sich intensiv bei uns mit dem Thema Sportförderung. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, warum sich der Wind beim Thema Geld inzwischen gedreht hat.
Ja, die Haltung des Geldgebers hat sich eigentlich schon länger verändert. Man geht wieder lockerer mit dem Sport um, lockerer als es zumindest zu Beginn der Spitzensportreform vor 3 Jahren war, als man noch mehr Gold fürs Geld gefordert hat. Der heutige Bundesinnenminister und damit ja auch Sportminister Horst Seehofer, der mahnt ja seit Monaten schon mehr Leichtigkeit im Spitzensport an. Und da nimmt man es im Bundesinnenministerium jetzt offensichtlich auch nicht mehr so genau mit der ursprünglichen Forderung, erst die Reform, dann das Geld. Ja, und so kann sich jetzt eben der Sport über ein sattes Plus freuen. 279 Millionen Euro Steuergeld für das kommende Jahr.
Viel mehr Geld für die Verbände, das ist aber trotzdem mit Kritik verbunden. Woran lag das?
Es gab eben von kritischen Beobachtern die Sorge, dass diese Reform damit bei weitem nicht so umfassend wird, wie das ursprünglich angekündigt war. Da ging es ja auch ursprünglich schon darum, dass der Spitzensport veraltete Strukturen, die auch als ineffizient eingestuft wurden, dass er die aufbricht und verschlankt. Also ein Beispiel waren die Bundesstützpunkte für einzelne Sportarten, die ja mit Steuergeldern finanziert werden, und diese Reduzierung ist eben nicht in dem angekündigten Umfang erfolgt, wohl auch, weil es einfach regionalpolitisch unpopulär ist, wenn da ein populärer Stützpunkt geschlossen wird und Spitzenathleten dann umziehen müssen. Ja, jedenfalls kommt die Kritik nach wie vor, weil es jetzt eben doch erstmal Steuergeld gibt, ohne dass diese Reform, wie sie einmal angekündigt war, umgesetzt ist. Auch wenn der DOSB das anders sieht und sich selbst bei den meisten Reformthemen schon jetzt im grünen Bereich einstuft. Und man kann auch deshalb kritisch sein, was diesen Vertrauensvorschuss angeht, weil das Bundesverwaltungsamt gar nicht hinterherkommt bei der Kontrolle dessen, wofür die Mittel am Ende wirklich eingesetzt werden. Das hat jetzt noch Ende des Jahres eine Recherche des Deutschlandfunks ergeben.
Sie haben auch die Athleten schon angesprochen. Das sind ja die, um die es eigentlich geht bei der ganzen Sportförderung. Die kämpfen seit 2 Jahren schon in einem ausgegliederten Verein selbst für ihre Belange. Für sie gab es ja in diesem Jahr 2019 in Sachen Sportförderung auch einige Erfolgsmeldungen. Kann man sagen, die Athleten sind die Gewinner des Jahres?
Also vielleicht nicht, was das Gesamtvolumen an Geld angeht, aber ja, die Athleten haben dieses Jahr einige Punkte von ihrer Wunschliste streichen können, weil sie bereits eingelöst wurden. Also dieses Jahr wurden bei der Verwaltung die letzten Hürden eingerissen, was eine direkte Bezahlung von Athleten vom Bund angeht, und das ohne dass sie zum Beispiel bei der Bundeswehr, Polizei oder Zoll angestellt sind. Die Athleten hatten da eine Gerechtigkeitslücke angemahnt, und dieses Jahr hat es endgültig grünes Licht gegeben. Es gab dafür insgesamt 7 Millionen Euro. Dazu kommt die Athletenrente, die wurde dieses Jahr beschlossen, und diese Rente soll laut Konzept das ausgleichen, was die Athleten durch einen späteren Berufseinstieg einbüßen. Da geht es um insgesamt 900 Athletinnen und Athleten, für die jeden Monat 250 Euro in einen Fonds eingezahlt werden sollen. Man kann daraus auch ein politisches Klima ablesen. Es gibt inzwischen fraktionsübergreifend eigentlich keinen Sportpolitiker, der die Belange der Athleten nicht als absolut wichtig einstuft. Es lässt sich eigentlich niemand nehmen, dafür bessere Bedingungen einzutreten. Die Athleten scheinen sportpolitisch ein populäres Thema, und sie haben es geschafft, da alle hinter sich zu bringen. Alle wollen, dass es den Spitzenathletinnen und Athleten in Deutschland auch finanziell besser geht, zumindest in der Politik.
Wie kann man das international einordnen?
Also es ist für viele deutsche Athletinnen und Athleten auch sportlich wichtig, dass sie sich mehr auf den Sport konzentrieren können, weil sie gegen eine internationale Konkurrenz antreten. Die Sportförderung wird ja international ganz unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt durchaus Nationen, in denen noch viel mehr Geld hineinfließt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. In manchen Ländern auch schon allein, weil Staatssportler ein wichtiger Imagefaktor für Länder sind. Ein Erfolg, den man inzwischen auch als international bezeichnen kann, ist die erwirkte Lockerung der Werberechte für Athleten. Der Bundesgerichtshof und das Bundeskartellamt haben eine Lockerung der Werberegeln für Athleten rund um Olympische Spiele erwirkt. Also Athletinnen und Athleten dürfen jetzt in dieser Zeit für eigene Sponsoren werben und dabei Begriffe wie Medaille oder Spiele verwenden. Und nach diesem deutschen Erfolg für Athleten sind andere Länder nachgezogen. Australien, die Niederlande, die USA. Und das wird auch etwas, was spannend wird zu beobachten, wie das während der Olympischen Sommerspiele in Tokio dann umgesetzt wird, wenn einige Athleten werben dürfen, einige nicht, und wie viel das dann am Ende für Athletinnen und Athleten bringt.
Jetzt sind die Athleten mehr in den Fokus gerückt. Es wurde viel mehr Geld für den Sport ausgegeben. Was könnte trotzdem auch im kommenden Jahr noch spannend werden in Sachen Sportförderung?
Also ganz gespannt sein dürfen wir auf das, was der Bundesinnenminister Anfang Dezember zu Nikolaus angekündigt hat, einen neuen goldenen Plan für Sportstätten in ganz Deutschland und damit eine kräftige Finanzspritze für den Breitensport, der ja seit langer, langer Zeit unter einem Investitionsstau ächzt. In Deutschland sind viele Hallen gar nicht mehr nutzbar, sei es, weil die sanitären Anlagen ihren Namen nicht mehr verdienen, weil Ballsportarten Teile der Decke abstürzen lassen könnten oder weil die Heizung nicht funktioniert. Da soll jetzt Geld in die Basis des Sports gesteckt werden. Dringend notwendig, weil ohne Sportstätten der Breitensport als Basis für den Spitzensport, aber viel wichtiger als wichtiger Teil der Gesellschaft, gefährdet ist. Das muss sich im kommenden Jahr dann erstmal konkretisieren. Und die Athleten haben in ihrer Vereinssatzung von Athleten Deutschland Sammelklagen möglich gemacht, Sammelklagen gegen Verbände, also auch das IOC. Sie fordern ja schon seit Monaten, dass das IOC seine Einnahmen anteilig direkt an Athleten ausschüttet. Und man hat da zwar noch nichts Konkretes angekündigt, aber zumindest die Diskussion darum wird sicher in einem Olympiajahr nicht abflachen.
Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion zur Situation der Sportförderung in Deutschland. Dazu passend gibt es morgen übrigens hier ab 23.30 Uhr unser Sportgespräch, das letzte in 2019, und zwar mit Johannes Herber, dem Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Sport am Samstag, Sie hören den Deutschlandfunk, und zwar ja heute mit einem sportlichen Jahresrückblick. Nicht Angelique Kerber und auch nicht Alexander Zverev schrieben die deutsche Tennisgeschichte dieses Jahres. Beide taten sich eher die meiste Zeit schwer. Die Sensation aus deutscher Sicht gelang Anfang Juni Kevin Kravitz und Andreas Mies, die als erstes deutsches Doppel überhaupt mit den French Open einen Tennis-Grand Slam gewinnen konnten. Andreas Mies erzählte uns davon hier am Tag danach im Deutschlandfunk.
Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass wir das erste deutsche Doppelteam in der Open Era sind, die einen Grand Slam-Titel geholt haben, ist ein absoluter Wahnsinn. Und ich kann das einfach gar nicht wirklich in Worte fassen, was da passiert ist die letzten zwei Wochen. Wir hätten nie damit gerechnet, dass es jetzt so schnell kommt. Wir wussten, dass wir ein gutes Level haben, aber dass wir jetzt hier den Titel holen, ist einfach gigantisch.
Ganz anders die Stimmung in diesem Jahr bei den deutschen Basketballern. Große Erwartungen begleiteten das Team zur WM nach China. Vom besten deutschen Team aller Zeiten war sogar die Rede. Und dann schon das Aus in der Vorrunde. Dabei hatte NBA-Star Maximilian Kleber vor der WM noch ganz hoffnungsvoll hier im Deutschlandfunk gesagt.
Also ich glaube, dass wir eine sehr talentierte Mannschaft haben. Eine der talentiertesten, die Deutschland wahrscheinlich so je hatte. Und natürlich heißt es alleine nichts. Da muss viel zusammenpassen, dass das dann auch auf dem Spielfeld umgesetzt wird. Wir hatten jetzt nicht so viel Zeit zusammen, weil auch letztes Jahr waren nicht alle Spieler dabei. Die Jahre davor gab es immer wieder Ausfälle. Also wir sind jetzt wirklich zum ersten Mal komplett, was natürlich ganz schön ist für alle.
Am Ende wurde es Rang 18. Im kommenden Jahr kann es wenigstens noch gelingen, das Olympiaticket über ein Qualifikationsturnier zu lösen. Im April können sich dann auch die deutschen Handballer für Olympia qualifizieren. Nach einer erfolgreichen Heim-WM, wieder einmal erlebte Deutschland einen Handballboom, war das DHB-Team am Ende doch ein bisschen enttäuscht über Rang 4.
Prokop bedankt sich bei seiner Mannschaft für eine beeindruckende WM. Denn das wollen wir doch mal festhalten. Auch wenn sie jetzt verlieren, mit 25 zu 31. Diese Handball-Weltmeisterschaft hat uns alle angefasst.
Fast 12 Millionen Zuschauer. Das Halbfinale der Handball-Heim-WM zwischen Deutschland und Norwegen war der Sportquoten-Hit des Jahres 2019, noch vor dem Fußball. Für den Deutschen Handballbund, DHB, ist das nur eine Etappe einer Erfolgsgeschichte. Vorstandschef Marc Schober sagte im Deutschlandfunk-Interview, für die Entwicklung des Handballs sei eine solche WM eine Momentaufnahme. Aber der Verband werde mit medialer Unterstützung langfristig planen.
Wir haben die nächsten 6 Jahre ARD und ZDF, immer im Januar bei Welt- und Europameisterschaften. Das gibt uns die Chance, dass wir weiter strategisch und nachhaltig unseren Sport entwickeln.
Aber schon 11 Monate nach der WM mahnt DHB-Vizepräsident Bob Hanning.
Nichtsdestotrotz haben wir noch nicht mal im Ansatz das erreicht, was wir erreichen können und müssen. Ich stelle auch schon wieder Zufriedenheitstendenzen bei uns im Verband fest.
Und auch für das Alltagsgeschäft. Für die Handball-Bundesliga sieht es längst nicht so rosig aus wie für die Nationalmannschaft mit ihrem alljährlichen Januar-Höhepunkt. Der Liga fehlt diese starke Medienperformance, meint der Sportökonom von der Otto Beisheim School of Management, Dominik Schreier.
Auch wenn der Auftritt der Mannschaft sicher dazu geführt haben mag, dass der ein oder andere Zuschauer sein Interesse für die Sportart entdeckt oder aber wiederentdeckt hat, halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass die TV-Nachfrage nach beispielsweise Bundesliga-Handball allein dadurch nachhaltig steigt. Hierbei handelt es sich doch um ein recht eigenständiges Produkt.
Ähnlich sieht es auch der Chef der Handball-Bundesliga HBL, Frank Bohmann, der dennoch zufrieden scheint mit der Entwicklung.
Die Reichweiten, die die Nationalmannschaft erzielt, erzielt keiner unserer Clubs. Aber hier sind wir auch auf einem großen Steigerungsweg. Unsere Reichweiten, die wir hier bei ARD, ZDF, den dritten Programm und bei Sky haben, gehen deutlich nach oben. Und dann sind wir auf einem einmaligen und sehr guten Weg.
Internationale Erfolge sollen der Schlüssel für die Zukunft sein. Das ist seit Jahren das Credo der für die Handballer in der Reichweite kaum erreichbaren Fußball-Bundesliga. Die internationalen Erfolge sind aber auch für die Handballer der Maßstab, glaubt Liga-Boss Buhmann.
Es wäre gut, wenn ein deutscher Club mal wieder die Champions League gewinnt. Da sind wir jetzt seit 4 Jahren außen vor. Das wird die nächste Aufgabe für uns als Liga sein.
Für die Liga, die sich immer gerne als stärkste Liga der Welt bezeichnet hat. Dafür aber, meint Ökonom Schreuer, müssten die Vereine einen der Stars einer internationalen Meisterschaft verpflichten.
Es ist aber natürlich naheliegend, dass es für die Vermarktung der Liga hilfreich sein kann, gerade die Spieler, die im Rahmen einer EM oder WM besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, in die Liga zu holen oder aber dort zu halten.
Noch ganz anders ist die Situation im Frauenhandball. Zwar erreicht die Nationalmannschaft bei großen Turnieren, wie vor einigen Wochen in Japan, punktuell Aufmerksamkeit. Die Bundesliga spielt medial aber keine Rolle. Der frühere Frauenbundestrainer Dago Leukefeld meint:
In erster Linie ist Frauenhandball in Deutschland ein regionales Ereignis, geprägt auch durch viele Traditionen. Nehmen wir so Vereine wie Buxtehude, Leverkusen, Oldenburg. Da spielt schon die Region eine große Rolle und der Stellenwert des Mädchen- und Frauenhandballs. Aber ich glaube kaum, dass wir wirklich überregional dann einen großen Schritt machen können.
Dafür, so Leukefeld, fehle es an professionellen Strukturen, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Ändern wird daran wohl auch nichts die neue Übertragung bei Eurosport. Der Spartensender überträgt zwischen Dezember und Mai 6 ausgewählte Spiele der Bundesliga live im Free-TV.
Heinz-Peter Kreuzer über die Handball-WM und das, was daraus wurde. Vermarktung ist auch unser Stichwort für ein neues Format, das 2019 ausprobiert wurde. Gemeinsame deutsche Meisterschaften in Berlin. Ein kleines Olympia sollte es sein, genannt die Finals. Fernsehtauglich aufbereitet und inszeniert. Absolut zufrieden waren die Veranstalter und ist auch jetzt noch Thomas Fuhrmann, der ZDF-Sportchef. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was er aus den Finals und aus den gemeinsamen Europameisterschaften vor einem Jahr gelernt hat.
Die European Championships im Jahr 2018 waren schon verblüffend erfolgreich, weil die Sportler ja nicht besser performen, nicht schneller laufen, nicht weiter springen, sperren, nicht weiter schleudern. Es gibt bei den Zuschauern ganz offensichtlich ein Interesse. Die Atmosphäre, die da entsteht, die Sportler haben das ja sehr gut angenommen, jetzt auch in Berlin. Das gutiert viele Zuschauer an den Sportstätten, dass man das auch vor dem Fernsehschirm gerne verfolgt. Und der Höhepunkt sind dann alle 4 Jahre die Sommerspiele und dann alle 2 Jahre wieder die Winterspiele, wo wir ja quasi rund um die Uhr 16 Stunden im linearen Hauptprogramm und noch viel mehr in den Livestreams den Zuschauern ein Angebot machen, wo sie dabei bleiben, sich das anschauen. Wir kennen es aus dem Wintersport, da funktioniert dieses System auch. Das war die Blaupause für die Finals. Damit haben wir geworben bei den Verbänden und der Zuschauer akzeptiert und gutiert so etwas.
Ist vorstellbar, dass es noch andere solche Formate in Zukunft geben würde? Jetzt bei den Finals zum Beispiel sind das ja häufig Individualsportarten. Sie haben selber schon einige angesprochen. Die Leichtathletik natürlich als Zugpferd, aber auch Kanu zum Beispiel gehörte dazu. Wäre sowas auch für Mannschaftssportarten denkbar? Also sagen wir mal gemeinsame Pokalfinals von Handballern, Basketballern und Volleyballern?
Ja, durchaus denkbar. Es bedarf halt des Engagements, der Kompromissbereitschaft und auch einem Schluss Enthusiasmus der jeweiligen Verbände dort mitzumachen. Und wir haben es jetzt im kommenden Jahr 2020, wo sich das Land Nordrhein-Westfalen sehr stark, relativ spät engagiert, viel Geld zur Verfügung stellt, um das noch möglich zu machen, was uns freut. Es ist eine Generalprobe für Olympia, führt aber dazu, dass die Schwimmer, die sich sehr bemüht haben, nochmal ihre deutschen Meisterschaften zu verschieben, dem anzupassen, das nicht hinbekommen haben. Das hängt mit Richtlinien und Trainingssteuerung zusammen. Und solche Kompromisse beziehungsweise so ein Engagementbereitschaft muss dann von den Verbänden auch da sein. Man muss internationale Wettkampfpläne berücksichtigen etc. Das braucht Zeit und ist nicht einfach, einen Schnellschuss mit einem Gespräch zu machen.
Ändert sich eigentlich auch bei Ihnen beim ZDF aus Sicht des Berichterstatters etwas vom Rollenverständnis, vom früher Beobachter und Berichterstatter jetzt zu einer Art Mitorganisator, der auch dafür sorgt, dass alles fernsehtauglich über die Bühne geht?
Dieser Aspekt ist für uns sehr aufwendig, weil wir das Bild selber produzieren. Normalerweise sind die Verträge so gestaltet, dass wir das Recht einkaufen, das vom Veranstalter produzierte Bild zu übertragen. Ich lege schon großen Wert darauf, dass wir nach wie vor nicht Veranstalter sind, sondern wir bleiben schon in der Beobachter-, in der Berichterstatterrolle, helfen halt bei der Organisation, würden aber uns natürlich nicht davor scheuen, wenn irgendetwas Berichtenswertes Negatives passiert, das auch bei uns in den Nachrichtensendungen bzw. in dem Format selber auftauchen zu lassen.
Aber wie viel Mitsprache haben Sie bei der Konzeption und auch bei der Vorbereitung der Wettkämpfe, zum Beispiel die Kanuten in Berlin, das war ja so ein Sprintwettbewerb über 150 Meter, das ist natürlich super fernsehtauglich. Gibt es aber sonst im olympischen Kalender zum Beispiel nicht?
Gibt es nicht, nee. Deshalb habe ich auch dieses Jahr, als wir uns vor ein paar Wochen das Treffen fand bei uns, in Mainz auf dem Lerchenberg statt und die wieder 150 Meter machen wollten, gesagt, das wäre ja super gewesen, dass sie so kompromissbereit waren, aber warum denn jetzt nicht 200 Meter? Das ist ein Format, das international ausgefahren wird. Das hing in Berlin mit Wasserwegen und war das Venue, das am komplexesten und dem Kanuverband das meiste abgefordert hat. Und dann sagten die, nee, da können wir 200 Meter. Die machen das jetzt in dem Medienhafen in Düsseldorf 200 Meter. Wir nehmen schon Einfluss auf die Veranstaltung ohne Frage, weil wir nach den Zeitwünschen, die wir im Fernsehen brauchen, wenn alles gleichzeitig losgeht, kriegen wir das nicht organisiert und vernünftig aufbereitet. Darauf nehmen wir Einfluss und reden mit den Verbänden. Vorher ist es aber nicht das, was gerne in der Öffentlichkeit gezeichnet wird. Das Fernsehen diktiert den Verbänden und dann sind es irgendwelche Show- und Witzveranstaltungen. Gerade die Kanuten sind ein super Beispiel, die da mit großem Spaß auch für ihren Sport geworben haben. Super Athleten am Start haben, die das sehr ernst genommen haben, auch wenn es, wie Sie völlig richtig sagen, kein internationales Format war. Und nochmal betont, wir sind nicht die Veranstalter.
Aber ich verstehe Sie schon richtig, Sie beschäftigen sich auch intensiv mit der Balance zwischen Nähe zu dem Sportevent und der journalistischen Distanz.
Ja klar, wir geben nicht unsere journalistische Distanz auf, nur weil wir dafür werben und sagen, lass uns doch mal schauen, dass wir so ein Event hinbekommen. Der Sport findet nach den üblichen Wettkampfregeln statt. Um sich auf ein Datum zu verständigen, haben sie nicht in allen 10 deutschen Meisterschaften ideale Wettkampfsteuerung gehabt. Das versteht ein Verbandsvertreter besser als mancher Trainer, gab aber in dem ganzen Umfeld keine Diskussionen darum oder keine Klagen. Die Schwimmer, die hatten eine Woche vor ihrer Weltmeisterschaft. Dass das nicht der ideale Trainingsaufbau ist, dann eine Woche später die deutschen Meisterschaften zu machen, ist einleuchtend und naheliegend, ging aber nicht, weil wir uns im Jahr 2019 an den Leichtathleten orientiert haben und orientiert mussten, weil wir dieses Zugpferd braucht. Also es muss eine Kompromissbereitschaft geben zu bestimmten Dingen. Es ist aber nicht so, dass wir uns da hinsetzen, ein Diktat aussprechen als Fernsehsender, sondern es war ein Jahr intensive Planung, gutes Miteinander und so zeichnet sich das jetzt 2020 auch wieder ab, wo ja zahlreiche neue Sportarten dabei sind.
Ich will Sie, Herr Fuhrmann, zum Schluss noch fragen nach der Zukunft solcher Sportwettbewerbe insgesamt. Der Fernsehrechtemarkt gerade für die großen Premium-Sportereignisse, der wird ja immer enger und umkämpfter. Die Fußball-EM 2024 zum Beispiel wechselt schon von den Öffentlich-Rechtlichen zur Telekom. Sind solche Multi-Events dann die Zukunft auch des Sportjournalismus und der Sportübertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
Es ist auf jeden Fall ein Teil der Sportübertragung. Jetzt haben wir mal eine Ausgabe hinbekommen. Für 2020 sieht es gut aus. Es gibt interessierte Städte, die sich ja engagieren müssen. Das fällt nicht vom Himmel. Die Stadt Berlin ist da in eine Vorleistung gegangen. Berlin kann große Ereignisse, kann auch so etwas, gibt es immer einen Hauch von Olympia, herrscht da. Das kann Berlin durchaus, auch wenn man da überrascht sein will. Sie haben durchaus recht mit Ihrem Blick auf die rechte Situation. Ich glaube, dass es einfach interessant ist und spannend für kleine Verbände, für Sportarten, die in der Zersplitterung des Fernsehmarktes nicht mehr im linearen Hauptprogramm eines nationalen Fernsehsenders automatisch auftauchen, dass man es gemeinsam hinbekommt, dafür Sendefläche zu bekommen. Sie hatten ja vorhin die Frage gestellt, ob andere Mannschaftssportarten so etwas auch machen könnten. Ich glaube, ja, da liegt ein Teil der Zukunft, aber das ersetzt natürlich nicht das Interesse an massenwirksamen Events und Turnieren wie Europameisterschaft.
ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann über die Finals und die Sport-TV-Rechte in der Zukunft. Beim Thema Vermarktung landet man unweigerlich auch am 12. Oktober in Wien. Der Kenianer Eliud Kipchoge läuft als erster Mensch einen Marathon unter 2 Stunden.
Es geht darum, Menschen zu sagen, dass Grenzen nur in ihren Gedanken existieren. Was ich mache, ist zu versuchen, diese Sperre aus ihren Köpfen zu verbannen. Kein Mensch hat Grenzen.
Wo die natürliche Geschwindigkeitsgrenze ist, darüber wird aber sehr wohl gestritten. Ausführliche Hintergründe zu diesem Lauf und warum der vor allem PR war und finden Sie wie viele weitere Beiträge dieses Jahres auch auf deutschlandfunk.de/sport. Der Leichtathletik gehörten viele Schlagzeilen Ende des Jahres, auch wegen einer WM in Doha in der Wüste, die vor allem eins war, heiß und noch etwas hatte, kaum Zuschauer. Jens Gedeon.
Die deutsche Leichtathletik geht mit Strahlkraft in die Olympiasaison und im Fall der Weitsprung-Weltmeisterin von Doha sogar mit einem großen Vorsprung.
Malaika Mihambo, ihr dritter Versuch, war der mit Abstand beste und wenn ich das richtig gesehen habe, deutlich über 7,30 Meter. Das ist Weltjahresbestleistung, das ist Gold, was für ein Satz, unglaublich.
Keine springt so weit wie sie. Malaika Mihambo ist die Goldhoffnung schlechthin. Auch im Olympiastadion von Tokio.
Dafür muss man erstmal gesund bleiben, gut durchtrainieren können, damit ich eben nächstes Jahr auch wieder voll angreifen kann und gerne auch natürlich noch stärker auftreten kann als dieses Jahr, auch wenn ich weiß, dass ich mir natürlich damit mit diesem Jahr jetzt schon eine sehr hohe Marke gesteckt habe, die ich auch erst wieder erreichen muss.
2019 ist Malaika Mihambo mit ihrem Supersatz zur Sportlerin des Jahres geworden. Und was für eine Botschaft für die deutsche Leichtathletik. Auch der Sportler des Jahres ist ein DLV-Athlet. Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul zieht ganz viel Schubkraft aus dieser Ehrung.
Ansporn auf jeden Fall, Motivation für die nächsten Jahre. Und in jeder Sportlerkarriere gibt es auch mal den Tag, wo es nicht so gut läuft. Und gerade für diese Tage ist natürlich so eine Auszeichnung doch auch Motivation, gerade dann weiterzumachen.
Mit nur 21 ist Niklas Kaul in der Weltspitze angekommen und ziemlich sicher auch ein Medaillenkandidat für Tokio.
Ich muss auch ein bisschen darauf achten, dass ich das, was von außen an mich herangetragen wird, an Erwartungen auch irgendwie nicht so nah an mich ranlasse.
Das wird auch die Aufgabe der anderen deutschen Stars von Doha sein. Gesa Krause zum Beispiel, die sich mit Bronze über 3000 Meter Hindernis in der Weltspitze etabliert hat und wirklich alles dafür tun will, das in Tokio auch zu bestätigen.
Dafür freue ich mich auch schon auf die nächsten Trainingstage, auf die nächsten Stunden, wo ich 4x4 Kilometer den Berg hochlaufen muss und es einfach nur scheiße ist, aber dann macht's Spaß.
Bleibt die Frage nach dem anderen deutschen Laufwunder. Konstanze Klosterhalfen.
Vor einem Jahr hätte ich davon geträumt, im Finale zu stehen und jetzt hier wirklich eine Medaille mitzunehmen, das ist unglaublich. Das mit den 5000 Metern, was ja wirklich eine afrikanische Strecke ist, das geht noch gar nicht in meinen Kopf.
Ihr Kopf ist voll mit Ungewissheit. Die 22-Jährige bleibt zwar erstmal in den USA bei ihrem umstrittenen Trainer Pete Julian, aber das dopingverdächtige Nike Oregon Project ist komplett gestoppt worden. Prognosen für Tokio nur schwer möglich. Vielleicht kehren ja dort die deutschen Speerwerfer um den Drittplatzierten von Doha, Johannes Vetter, zurück ins ganz große Rampenlicht.
Ins ganz große Rampenlicht ist auf jeden Fall einige Wochen nach der Leichtathletik-WM Johannes Flors gelaufen. Bei der Para-WM ist er neuen Weltrekord gelaufen und damit der schnellste Prothesensprinter der Welt.
Ich hoffe, ich strahle äußerlich auch genauso, wie ich innerlich strahle. Geiles Gefühl, über die Ziellinie zu kommen, die 5 vom Komma stehen zu sehen, die ich persönlich immer und auch hier brechen wollte. Und ich habe jedem gesagt, es wird schnell und ich konnte es halten. Da bin ich froh drüber.
Sie hören den Deutschlandfunk mit einem sportlichen Jahresrückblick, bei dem wir das Thema Doping natürlich auch nicht aussparen können. 2019 hat sich nichts daran geändert, dass Doping ein großes Thema im Weltsport ist. Josef Opfermann über die Skandale und die Entwicklung dieses Jahres.
Kapitel 1. Mit der Nadel im Arm.
Es ist der 17. Januar 2019. Der ehemalige Skilangläufer und überführte Doper Johannes Dürr tritt eine Lawine los, die ihn selbst mitreißen wird. In der ARD-Dokumentation Die Gier nach Gold berichtet Dürr über sein Blutdoping in Deutschland, auf Parkplätzen, an Raststätten, am Waldesrand.
Ja, da war schon der Schlauch eben in der Vene und im Blutbeutel und dann hat man den einfach zusammengedrückt und dann ist das Blut sehr schnell wieder zurückgelaufen.
Wenige Wochen später führen österreichische und deutsche Behörden eine der größten Dopingrazzien der Wintersportgeschichte durch, die Operation Adalas, ausgelöst durch Johannes Dürr.
7 Verdächtige wurden festgenommen, unter ihnen 5 Sportler. In einem abgestimmten Einsatz gingen die deutschen Behörden in Erfurt gegen einen Sportmediziner und dessen mutmaßlichen Komplizen vor.
Im Zentrum des Skandals der Sportmediziner Mark S. Er soll Sportler im großen Stil gedopt haben. Bisher sind 21 Athleten identifiziert, die seine Kunden gewesen sein sollen. Mehrere von ihnen sind mittlerweile gesperrt oder sogar verurteilt. Mark S. sitzt indes immer noch in Untersuchungshaft. Johannes Dürr wird im Zuge des Skandals ebenfalls verhört und gesteht, er dopte noch bis Ende 2018. Das räumt er schließlich in der ARD in einer zweiten öffentlichen Beichte ein.
Kapitel 2. Nike in Nöten.
Anfang Oktober sperrt die amerikanische Anti-Doping-Agentur Alberto Salazar den Begründer des umstrittenen Nike Oregon Projects. Um ihn gab es seit Jahren Dopinggerüchte. Die Ermittler stellten in ihrem Bericht schließlich fest, Salazar soll unter anderem eine verbotene Methode angewendet und mit Testosteron gehandelt haben. Er selbst bestreitet das. Nike stellt kurz nach Salazars Sperre das Projekt ein, mit Konsequenzen für Deutschlands Topläuferin Konstanze Klosterhalfen, die dort trainierte. Sie muss sich jetzt eine neue Trainingsgruppe suchen.
Kapitel 3: Die unendliche Geschichte.
Gefälschte Labordaten, vertuschte Dopingtests, erfundene Nachrichten. Russische Verantwortliche hatten offenbar gedacht, damit die Staatsdoping-Vorwürfe gegenüber der Welt-Anti-Doping-Agentur entkräften zu können. Mitnichten. Die Welt-Anti-Doping-Agentur deckte den Schwindel auf und sperrte Russland Anfang Dezember erneut für 4 Jahre. Der scheidende WADA-Präsident Craig Reedy resümierte:
Zu lange hat das russische Doping dem sauberen Sport geschadet.
Inzwischen hat Russland Einspruch eingelegt gegen die Strafe. 2020 steht uns also möglicherweise ein langes juristisches Tauziehen ins Haus. Der E-Sport, der digitale Sport, er ist 2019 zu einem immer größeren Thema geworden. Im Mai haben wir uns hier im Deutschlandfunk auf unserer inzwischen 8. Sportkonferenz diesem Thema angenommen. Jonas Rehse berichtet über das Thema: Braucht der Sport den E-Sport?
Egal ob Strategiespiel oder Shooter, wettbewerbsmäßiges Computerspielen dient dem Gemeinwohl. Dessen ist sich Lars Klingbeil weiterhin sicher. Der Generalsekretär der SPD hat mit dafür gesorgt, dass dieses Ziel auch im aktuellen Koalitionsvertrag steht. Er will,
dass wir uns darum kümmern, dass junge Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren wollen, dass wir uns als Politik um die kümmern. Und da müssen wir Entscheidungen treffen, die nochmal andere sind, als es heute der Fall ist. Mein Wunsch ist, Gemeinnützigkeit muss in dieser Legislatur kommen.
Die Kritiker halten dagegen und sagen, mit so einem Vorstoß würden eher die Computerspielehersteller gefördert als das Gemeinwohl. Auch Klingbeil sieht diese Gefahr.
Natürlich ist da ein riesiger Markt. Wenn ich mir angucke, was gerade im Bereich der Werbung passiert, wie aus dem klassischen Sport gerade wirklich Millionenbeträge abgezogen werden, die jetzt in den E-Sport-Bereich gehen.
Nur ein paar wenige Unternehmen teilen sich momentan einen wachsenden Computerspielemarkt. Auf mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz soll der in den kommenden Jahren anwachsen, so aktuelle Schätzungen. E-Sport verfolge vor allem kommerzielle Verwertungsinteressen, heißt es deshalb von Seiten des Deutschen Olympischen Sportbundes. Er will Computerspielen nicht ohne Einschränkung als Sportart anerkennen. Andererseits will er aber auch von der noch jungen Entwicklung profitieren. DOSB-Vorsitzende Veronika Rücker:
In diesem Fall sind für uns die virtuellen Sportarten, ohne das jetzt zu degradieren, aber ein Stück weit Mittel zum Zweck. Wir denken, dass über tatsächlich virtuelle Sportarten wir es ermöglichen können, dass noch mehr Kinder und Jugendliche Zugang zum analogen Sporttreiben erhalten.
Die Sportsoziologin Carmen Borgrefe von der Uni Stuttgart bleibt da skeptisch. E-Sport als Lockmittel für traditionellen Bewegungssport, diese Logik kann sie nicht nachvollziehen. Borgrefe sieht hinter der ganzen Debatte eher den Versuch, das Computerspielen von einem negativen Image zu befreien.
Ich würde die These aufstellen, dass man dort eigentlich weniger Interesse am Sport hat als an der gesellschaftlichen Legitimation, die dem Sport zugeschrieben wird. Man möchte das als Vehikel benutzen, um diese Legitimation auch für die Computerspiele zu bekommen.
Diesem Vorwurf tritt der Vertreter der E-Sportler entschieden entgegen. Hans Jagno, Präsident des E-Sport-Bundes, möchte, dass ehrenamtliche Arbeit, die in den E-Sport-Vereinen geleistet wird, auch honoriert werden kann. Er verweist auf den Koalitionsvertrag. Dass der umgesetzt wird, dauert ihm viel zu lange.
Wir wünschen uns hier mehr Dynamik, mehr Bewegung und ganz konkret eine Gesetzesinitiative zur Anerkennung der Gemeinnützigkeit als Sportart für den E-Sport.
Auch 2019 ist der Sport eines nicht geworden, unpolitisch. Ein Beispiel: Judo. Während der Weltmeisterschaft in Tokio sollte Titelverteidiger Said Molai aus dem Iran freiwillig zurückziehen, forderte sein eigener Verband, um ein Duell mit einem Israeli im Finale zu verhindern. Seit Jahren sind iranische Sportler aufgefordert, Wettkämpfe mit Israelis zu boykottieren. Molai widersetzte sich und setzte sich später nach Deutschland ab. Ähnliches hätte ganz aktuell auch bei der Schnell- und Blitzschach-WM in Moskau passieren können. Stefan Löffler beobachtet das. Herr Löffler, es geht um Irans Supertalent Alireza Firouzja, dem man nachsagt, einmal Weltmeister werden zu können. Auch der sollte nicht antreten, tut es aber dennoch. Wie geht das?
Ja, der iranische Schachverband hat Alireza Firouzja, sein größtes Talent, gar nicht erst angemeldet, um eben vorzubeugen, dass es zu einer Sperre des iranischen Verbands kommt. Denn diese hat der Weltschachbund dem iranischen Verband angedroht, wenn er weiterhin seinen Spielern verbietet, gegen israelische Spieler anzutreten. Also vorsorglich hat der Verband bis auf Weiteres bei allen Wettbewerben des Weltschachbundes seine Spieler und Spielerinnen zurückgezogen. Alireza Firouzja wollte das nicht akzeptieren. Er war voriges Jahr ja sogar schon Sechster dieser Schnellschachweltmeisterschaft geworden. Ein ganz fantastisches Resultat. Und da er ohnehin schon seit 6 Monaten in Frankreich lebt, hat er sich gesagt, gut, er meldet sich ab vom iranischen Verband. Er strebt ohnehin mittelfristig einen Wechsel an und wird wahrscheinlich auch in Frankreich in Zukunft leben. Also hat er gesagt, okay, ich melde mich zu diesem Zeitpunkt ab, kann damit aber schon antreten.
Eigentlich gab es ja auch Gerüchte, der Iran habe das jahrzehntealte Verbot der Wettkämpfe mit Israelis stillschweigend aufgegeben. Das ist dann aber wohl doch nicht so, oder?
Ja, das ist dadurch aufgekommen, dass es vor ein paar Wochen bei einem Turnier in Spanien, da gab es am Abend nach dem normalen Turnier noch ein Blitzschachturnier. Und da haben zwei junge Großmeister eben auch gegen einen israelischen Meisterspieler gespielt. Und dann hat man gedacht, jetzt haben die das stillschweigend aufgehoben. Aber das war dann gar nicht so. Es hat sich dann herausgestellt, dass die beiden iranischen Spieler das einfach nicht mitbekommen haben, dass ihr Gegner aus Israel war. Sonst hätten sie diese Runde nicht mitgespielt oder hätten vielleicht auch das ganze Blitzturnier nicht mitgespielt. Und ja, hinterher kam es dann sogar zu dem Gerücht, dass die Nichtteilnahme von den iranischen Männern bei diesen Weltmeisterschaften im Schnellschach und Blitzschach eine Strafaktion wären für dieses Versehen der iranischen Spieler. Das ist aber nicht so. Das ist wirklich eine Vorbeugungsmaßnahme, dass der iranische Verband will nicht ausgeschlossen werden. Es ist auch so, dass der iranische Verband nicht glücklich ist mit diesen Regelungen. Aber das sind die Regeln, an die sie sich eben halten im eigenen Land.
Welche Rolle spielt denn der Weltschachverband FIDE? Da war es ja jahrelang üblich, noch nachträglich in Auslosungen einzugreifen, um eben die Duelle Iran-Israel zu verhindern.
Ja, Paarungen zwischen israelischen Spielern und Spielern aus dem Iran oder Mannschaften aus dem Iran oder auch dem Irak waren über 30 Jahre lang untersagt bei offiziellen Wettbewerben. Also der Weltschachbund hat seine Schiedsrichter angewiesen, das einfach nicht zu machen und die Paarungen dann notfalls zu manipulieren. Und dieser Rat, der wurde auch Veranstaltern gegeben, zum Beispiel von offenen Turnieren. Hin und wieder ist es dann trotzdem bei manchen Turnieren dazu gekommen, dass israelische und iranische Spieler beispielsweise gegeneinander gepaart wurden. Und dann haben die iranischen Spieler darauf verzichtet anzutreten. Und das wurde dann im Heimatland propagandistisch ausgeschlachtet. April diesen Jahres hat dann der Weltschachbund eine neue Politik rausgegeben und gesagt, nein, das wollen wir nicht mehr. Wir werden keine Paarungen mehr manipulieren. Die iranischen Spieler, die sollen gegen die Israelis spielen. Und wir wollen das auch jetzt erreichen. Und die haben dem iranischen Verband auch klar gesagt, wenn er diese Praxis nicht ändert, dann werdet ihr ausgeschlossen. Also momentan stehen da wichtige Entscheidungen im Iran auch an. Das ist ja nicht nur im Schach so, das ist auch in anderen Sportarten so. Wenn der Iran sportlich dabei bleiben will, müssen sie hier sich umorientieren.
Sagt Schachexperte Stefan Löffler. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Neuer Schnellschachweltmeister ist übrigens Magnus Carlsen. Alireza Firouzja wurde Zweiter. Der organisierte Sport trägt immer gerne vor sich her, dass man sich politisch nicht einmischt. Ein Paradebeispiel dafür auch hier im Deutschlandfunk 2019.
Die Verantwortung des IOC bezieht sich auf die Olympischen Spiele. Wir sind keine Weltregierung.
Sagt IOC-Präsident Thomas Bach in unserem Sportgespräch. Ein Best-of können Sie gerne online nachhören oder auch bei einigen Podcast-Anbietern zum Download herunterladen. Und am Ende dieser Sendung, dieses sportlichen Jahresrückblicks mit Matthias Friebe, gebührt jetzt das Schlusswort einigen von denen, die sportlich 2019 ihre Karriere beendet haben. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, war ein Tag und ein Spiel. Das werde ich für den Rest meines Lebens nie vergessen. Die Zeremonie danach, das war Wahnsinn und werde ich nie vergessen.
Ich habe mich nicht anmelden müssen, nicht abmelden bekommen, Anti-Doping-System bekommen, Trainer. Es war egal, ob ich 2 Stunden weg bin, 4 oder 15. Und das war so meine Freiheit.
Manchmal muss ich mich fragen, ob ihr noch alle Tassen im Schrank habt.
Der Nikolaus war noch nie ein Osterhase. Allmählich geht's mir auf den Sack.
Die Entscheidung ist jetzt nicht schon über die letzten Tage gereift, sondern das war einfach ein Prozess, der wirklich länger gedauert hat.
Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Und wenn das Wetter schön ist, dann waren wir beim Klettern und wenn es schlecht war, dann waren wir beim Kaffee trinken oder ich habe einfach auch mal nichts gemacht.
Seitdem ich für mich jetzt halt wirklich auch hundertprozentig davon überzeugt bin, dass das für mich einfach am besten ist, ist schon eine große Befreiung, da muss ich sagen.
Es war eine wunderschöne Zeit. Ich sage Ihnen, das war's. Ich habe fertig. Danke.